Hallo bei RT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem Podcast aus Strafrecht, Strafrecht allgemeiner Teil Reloaded, der Podcast zum Buch und darüber hinaus. Mein Name ist Ingeborg Zerbes und ich sitze hier in einem schön technisch ausgerüsteten Raum mit meiner Mitarbeiterin Magister Jana Germ.
Hallo.
Mit meinem Mitarbeiter Magister Jakob Heisern.
Hallo.
Und mit unserem Technikgenie Sarah Obino. Heute haben wir uns entschlossen, einmal wirklich einen Schritt zurückzugehen und eine auf Anfängerinnen und Anfänger zugeschnittene Sendung zu machen, in der wir wirklich einen Anfängerfall vorstellen und vielleicht jetzt ein wenig vorausschicken, wie man an eine Strafrechtsprüfung herangeht und was das Strafrecht überhaupt ist. Das Strafrecht ist ein ganz kleiner Teil unserer Rechtsordnung, unserer eigentlich friedlichen Rechtsordnung. Also wir haben ganz viele Normen, die unseren Alltag bestimmen, im Verwaltungsrecht, im Zivilrecht. Vorbestimmt ist natürlich alles durch das Verfassungsrecht und nur ganz bestimmte ausgesuchte Verstöße gegen einen Teil dieser Rechtsordnung werden für so unerträglich eingestuft, dass man sagt, die Person, die einen solchen Rechtsverstoß begeht, muss auch strafbar sein. Und damit beschäftigen wir uns mit dem Strafrecht. Mit dem Strafrecht, das dann auch noch durch einen Richter, durch ein Gerichtsverfahren verhängt wird und letzten Endes mit einer doch einigermaßen stigmatisierenden Sanktion endet, nämlich einer Kriminalstrafe, weil es vorbestraft. Es ist eine bewusste staatliche Übelszufügung. Das heißt, Strafrecht, dieses scharfe Schwert des Strafrechts, ist nicht zum Schutz vor jeder Rechtsverletzung geschaffen, sondern nur zum Schutz vor ganz bestimmten, schwerwiegenden Rechtsverletzungen. Das muss man vorausschicken, um überhaupt zu sagen, worum kümmern wir uns im Strafrecht. Und auch wenn die Zeitungen voll sind vom Strafrecht, auf jedem Titelblatt haben sie wahrscheinlich irgendwo ein Delikt erwähnt, ein Straftat erwähnt, das kommt sehr häufig vor. Aber unser Alltag ist weit mehr bestimmt von Zivilrecht und Verwaltungsrecht. Das Strafrecht ist so berühmt, weil viel Blut spritzt. Oder weil die Sachen, das könnte man vielleicht ein bisschen breiter formulieren, weil die Fälle viel Aufsehen erregen. Und eben, weil es um schwerwiegende Verstöße geht. Ja, wie prüfen wir einen Strafrechtsfall? Und um einen Strafrechts- oder das Fallprüfungsschema Ihnen vereinfacht zu erklären, ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir die Prinzipien des Strafrechts uns noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und warum ist das Strafrecht an so hochstehende Prinzipien gebunden? Weil, wie ich vorher gesagt habe, weil die strafrechtliche Sanktion so schwerwiegend ist, sie ist stigmatisierend, sie ist unangenehm. Gefängnisstrafe, das ist ja die berühmteste Sanktion, auch wenn es sehr oft nicht zu Gefängnisstrafen kommt. Aber sie droht einem Strafrechtstäter zumindest. Und deswegen sind ganz bestimmte Elemente zu überprüfen, bevor man sagen kann, ein Täter verdient jetzt bestraft zu werden. Und diese Prüfungselemente entwickelt man aus den Prinzipien des Strafrechts und das eintragendes Prinzip oder ein sehr wichtiges Prinzip ist, dass wir ein Tatstrafrecht vor Augen haben. An eine strafbare Handlung ist immer ein Verhalten. Niemals wird man für Gedanken bestraft, nicht für seinen Charakter. Man wird immer bestraft für eine nach außen in die Wirklichkeit tretende und sich in der Wirklichkeit auswirkende Handlung. Ein Tatstrafrecht im Gegensatz zu einem reinen Gedankenstrafrecht. Wir haben aber nicht nur ein Tatstrafrecht, sondern wir haben dieses Tatstrafrecht auch an ein sogenanntes Gesetzlichkeitsprinzip gebunden. Wir dürfen im Strafrecht beispielsweise anders als im Zivilrecht keine Analogie finden und sagen, ja, es ist ein bestimmtes Delikt, ist geregelt und eine andere Art, jemanden zu schädigen, ist aber genauso schwerwiegend. Und deswegen bilden wir in Analogie ein weiteres Delikt. Eine Analogie zulasten des Täters darf nicht gefunden werden. Das heißt, wir sind ganz eng, was die Begründung der Strafbarkeit betrifft, für eine Person an den Wortlaut der gesetzlichen Strafbegründungsnorm gebunden. Und das dritte Prinzip, das wir haben, ist das sogenannte Schuldprinzip. Eine strafbare Handlung führt nur dann zu einer Strafe, wenn der Person, die diese strafbare Handlung gesetzt hat, diese strafbare Handlung auch persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann. Es genügt also nicht, dass man das Unrecht begeht, das Gesetz verletzt, sondern man muss auch in einer Lage gewesen sein, das ist jetzt der Schuldbegriff auf den Punkt gebracht, das Unrecht seiner Tat einzusehen und sich nach dieser Unrechtseinsicht auch zu verhalten. Und ich sage gleich dazu, das muss man nicht explizit überprüfen, sondern man geht davon aus, dass jeder erwachsene, gesunde Mensch diese Fähigkeit hat, sein Verhalten durch Normen bestimmen zu lassen. Und nur im Ausnahmsfall kann die Schuld an einer Tat entfallen, weil man beispielsweise zurechnungsunfähig ist, man hat eine strafbare Handlung begangen in einem schizophrenen Schub oder in tiefgreifender Bewusstseinsstörung, im Zustand der Volltrunkenheit, dann entfällt die Schuld. Aber dann gibt es andere Möglichkeiten, das Verhalten zu sanktionieren, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, sondern ich bleibe jetzt bei den Grundsätzen für ein strafbares Verhalten. Und warum habe ich vorausgeschickt, dass es ein Tatstrafrecht gibt oder dass es nur ein Tatstrafrecht gibt, dass dieses Tatstrafrecht an ein Gesetzlichkeitsprinzip gebunden ist und dass es ein Schuldprinzip gibt, ohne dessen Erfüllung wir keine Strafe verhängen dürfen. Das habe ich deswegen gesagt, weil genau aus diesen Prinzipien ist jetzt das Fallprüfungsschema abzuleiten. Erstens, wir knüpfen die Strafe immer und die Fallprüfung immer an ein sozial inadäquat gefährliches Verhalten einer Person an. Es muss ein Verhalten sein und dieses Verhalten muss sozialwidrig sein. Es muss inadäquat gefährlich sein. Nur die Tat ist gleich sozial inadäquat gefährliches Verhalten oder Sorgfaltswidrigkeit, sozial inadäquates Risiko. Das sind lauter Begriffe, die synonym verwendbar sind. Nur ein solches Verhalten ist eine strafbare Handlung. Das ergibt sich aus dem Gedanken des Tatstrafrechts. Zweitens, es muss gesetzlich geregelt sein, explizit in einem Delikt erfasst sein. Paragraph 75, wer einen anderen tötet beispielsweise, ist ein solcher Deliktstatbestand. Es muss explizit erfasst sein, dass an dieses Verhalten tatsächlich Strafe geknüpft ist, das sogenannte Gesetzlichkeitsprinzip. Und nur ausnahmsweise kann es so sein, dass ein Verhalten, das zwar tatbestandsmäßig ist, aber möglicherweise gerechtfertigt ist, also zwar einen Tatbestand erfüllt, aber ausnahmsweise rechtmäßig ist gleich gerechtfertigt ist. Notwehr wäre ein solcher Rechtfertigungsgrund beispielsweise. Und damit haben wir eigentlich schon das erste Element unserer Fallprüfung. Wir müssen aus einem erzählten Sachverhalt ein Verhalten herausgreifen und überlegen, ist ein bestimmtes Verhalten einer bestimmten Person unter ein bestimmtes Delikt zu subsumieren. Wenn Sie einen Sachverhalt prüfen, müssen Sie erstens prüfen, wessen Strafbarkeit prüfen Sie? Die Person, die in dem Sachverhalt beschrieben ist, die handelt. Zweitens, wegen welchen Verhaltens, wegen welcher Tat? Ich habe ja gesagt, es kann ja nur an eine Handlung anknüpfen. Und drittens, nach welchem Delikt? Wer, welches Verhalten, welches Delikt? Das sind die drei Fragen, die Sie zu einer großen Fallfrage zusammenstellen. Und dann fangen Sie die Prüfung an und prüfen erstens einmal die Subsumption dieser Handlung unter den Tatbestand und sämtliche Elemente, die in dieser gesetzlichen Norm, in dem strafbaren Tatbestand beschrieben sind, und überprüfen, findet diese Norm, dieses strafbare Verhalten, also wer einen anderen tötet beispielsweise, findet dieses Verhalten, das die gesetzliche Norm beschreibt, tatsächlich Deckung in dem, was im Sachverhalt beschrieben ist und passiert ist, was sozusagen die Wirklichkeit beschreibt. Sie müssen also den beschriebenen Fall und die Norm zur Deckung bringen, ist gleich, Sie müssen das subsumieren. Und Sie müssen jetzt sozusagen dann die Norm, die Sie versuchen zu überprüfen oder nach der Sie die Strafbarkeit eines bestimmten Verhaltens prüfen, zerlegen und schauen, ob alle Elemente dieser Norm, eine Tötungshandlung wäre das beim Mord, ein getöteter Mensch, der dann im Ergebnis darlegen muss, und natürlich eine Person, die diese Tötung hergestellt hat. Ob alle diese Elemente des Tatbestandes, der beschrieben ist in § 75, dem Delikt des Mordes, ob diese Tatbestandselemente vorliegen. Als zweites, auch das ist ein Teil des Unrechts, prüfen Sie den Vorsatz, wenn es um ein Vorsatzdelikt geht. Woher sehen Sie denn eigentlich, ob Sie ein Vorsatzdelikt vor Augen haben oder ein Fahrlässigkeitsdelikt? Wenn Sie gerade das Delikt des Mordes sich anschauen. Da steht drinnen, wer einen anderen tötet. Da steht nicht drinnen, wer einen anderen vorsätzlich tötet. Woher weiß ich also, dass Mord ein Vorsatzdelikt ist? Und da bediene ich mich dem Paragraph 7. Da steht drinnen, im Wesentlichen, wenn das Gesetz nicht Besonderes vorgibt, ist nur vorsätzliches Verhalten strafbar. Das heißt, wenn auf einem Deliktstatbestand nichts draufsteht, dann ist Vorsatz drin. So können Sie sich ungefähr vorstellen. Denn dann, wenn Fahrlässigkeit bestraft wird, da steht drinnen, wer fahrlässig einen anderen tötet. Das muss explizit angeordnet sein. Das heißt, eine Deliktsbeschreibung, die ohne den Begriff Vorsatz auskommt, wissen Sie im Wesentlichen, das ist ein Vorsatzdelikt. Und das finden Sie wiederum in § 7 gedeckt. Der Vorsatz gehört zum Unrecht dazu, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt gar nicht genauer aufschlüssel, aber wir haben sozusagen als Tatbestand zu prüfen, diesen äußeren Tatbestand, wie ich es vorher gesagt habe, ist ein anderer getötet worden? Das ist zu prüfen. Und zweitens einmal, liegt beim Täter, dessen Strafbarkeit Sie nach § 75 prüfen, Vorsatz vor? Zweiter Punkt, den Sie prüfen, aber nur dann, wenn Sie irgendeinen Anlass im Sachverhalt haben, gibt es ausnahmsweise einen sogenannten Rechtfertigungsgrund. Notwehr zum Beispiel. War das jetzt eine Tötung, die vor uns liegt, die in Notwehr erfolgt ist? Und als dritten Bestandteil prüfen Sie, gibt es irgendeinen Grund, der diese Tötung ausnahmsweise entschuldigt? Und das sind jetzt unsere Elemente des Fallprüfungsschemas. Erstens einmal abgeleitet aus dem Tatprinzip und aus dem Gesetzmäßigkeitsprinzip prüfen Sie Tatbestand, und zwar den äußeren Tatbestand oder auch Tatbild genannt, den Vorsatz, wenn Sie ein Vorsatzdelikt prüfen. Als nächste Stufe prüfen Sie die Rechtswidrigkeit, wenn Sie einen Anlass in Ihrem Sachverhalt finden, der die Rechtswidrigkeit möglicherweise ausschließt. Wenn Sie keinen solchen Anlass finden, dann schreiben Sie einfach hin, es gibt keinen Anlass an der Rechtswidrigkeit der Tatbestandserfüllung zu zweifeln. Und als dritter großer Punkt prüfen Sie sozusagen das Schuldprinzip. Auch hier schauen Sie oder prüfen Sie, ob ausnahmsweise ein Grund vorliegt, der das Verhalten ausnahmsweise entschuldigen würde. Oder wenn Sie dazu keinen Anlass im Sachverhalt finden, dann schreiben Sie auch, es gibt keinen Anlass an der Rechtswidrigkeit oder an der Schuld des Täters zu zweifeln. Nicht bitte bei Ihrer Prüfung alle möglichen Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe auflisten und dann anschließend sagen, sie sind alle nicht gegeben. Also Rechtswidrigkeit ist gegeben, wenn Sie keinen Anlass haben, daran zu zweifeln, und genauso verhält es sich mit der Schuld. Aber jetzt übergebe ich das Wort, all das, was ich jetzt in der Theorie gesagt habe, was hoffentlich gut verständlich war. Ich übergebe jetzt das Wort an meine Mitarbeiterin, weil wir werden genau das jetzt durchspielen an einem ganz konkreten Fall.
Ja, nachdem wir jetzt schon abstrakt das Fallprüfungsschema kurz besprochen haben, kommen wir gleich zu unserem heutigen Fall, den wir besprechen werden, bei dem es um einen Streit zwischen zwei Brüdern geht. Die beiden Brüder Alex und Bernd, die haben nämlich immer wieder dasselbe Streitthema. Bernd findet, dass Alex ihn in der Aufteilung des Erbes der gemeinsamen Eltern über den Tisch gezogen hat. Und als es wieder einmal zu einer Auseinandersetzung kommt, verliert Bernd die Nerven und holt zu einem Kinnhaken gegen Alex aus. Alex ist ihm wegen seines regelmäßigen Boxtrainings aber körperlich deutlich überlegen, und er duckt sich schnell und schlägt jetzt seinerseits, wie es in einem Boxkampf auch angebracht wäre, mit der Faust und voller Kraft in Bernds Gesicht. Dabei nimmt er durchaus in Kauf, dass Bernd sich auch verletzen könnte, und der Bernd erleidet sogar einen Kieferbruch. Der Alex ist jetzt wahnsinnig wütend und verpasst dem auf dem Boden liegenden Bernd auch noch einen Fußtritt gegen das Schienbein, wodurch er noch eine Prellung erleidet. Zu prüfen ist jetzt die Strafbarkeit sowohl von Bernd als auch von Alex. Wie wir schon kurz gehört haben, ist immer ganz wichtig, bevor man jetzt mit der genauen Fallprüfung beginnt, sich immer zuerst eben zu fragen, wessen Strafbarkeit prüfe ich überhaupt, welche konkrete Handlung könnte dem Täter oder der Täterin angelastet werden und welches Delikt kommt eben in Frage. So kommt man auch nicht in die Gefahr, verschiedene Handlungen und Personen zu vermischen. Und ja, außerdem empfiehlt es sich grundsätzlich auch chronologisch vorzugehen. Deswegen beginnen wir jetzt mit dem Bernd.
Eine Ausnahme vom chronologischen Vorgehen könnte sich dadurch ergeben, wenn mehrere Menschen beteiligt sind, dass sie immer mit dem unmittelbaren Täter beginnen. Also derjenigen, der sozusagen dann als letztes vorm Schaden gestanden ist und eine Tat unmittelbar ausgeführt hat und erst dann Bestimmungs- und Beitragstäterschaft prüfen. Aber in so einem Ablauf ist natürlich eine chronologische Prüfung total angebracht.
Ja, Sie können jetzt an dieser Stelle auch kurz auf Stopp drücken und vielleicht selbst überlegen, wegen welcher Handlung und nach welchem Delikt der Bernd strafbar sein könnte. Zu prüfen wäre in diesem Fall zunächst die Strafbarkeit des Bernd wegen des Ausholens zu einem Kinnhaken. Das ist nämlich das, was er faktisch macht, gemäß § 83 Absatz 1 StGB. Auch wenn man schon erkennt, dass es sich wohl nur um einen Versuch handelt, ist zuerst trotzdem das vollendete Delikt heranzuziehen und zu prüfen. Und dabei beginnen wir mit dem objektiven Tatbestand, also dem äußeren Tatbild. Den objektiven Tatbestand des § 83 Absatz 1 begeht, wer einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt. Und hier sieht man schon das Problem. Also bei Alex handelt es sich zwar um eine vom Täter Bernd verschiedene Personen und damit um einen anderen. Also das hat Objekt ist gegeben. Mit dem Ausholen zu einem Kinnhaken setzt der Bernd auch eine sozial inadäquat gefährliche Handlung im Hinblick auf die körperliche Unversehrtheit und damit eine tatbestandsmäßige Handlung. Aber der Erfolg bleibt aus. Eine Körperverletzung tritt nämlich nicht ein, weil Alex den Schlag abwehrt. Der objektive Tatbestand ist daher nicht erfüllt. Ja, was ist jetzt die Konsequenz? Der Bernd ist nicht strafbar nach § 83 Absatz 1 StGB, also der vollendeten Körperverletzung. Das heißt aber nicht, dass der Bernd gänzlich straflos bleibt. In Betracht kommt nämlich sehr wohl eine Strafbarkeit wegen Versuchs. Der Versuch ist in § 15 geregelt und ja, dehnt die Strafbarkeit auf das Versuchsstadium aus. Das heißt, es gilt die gleiche Strafdrohung, egal ob jetzt eine Tat vollendet oder bloß versucht wurde. Für die Strafzumessung, also die konkret festzusetzende Strafe, wirkt der Versuch aber mildernd. Gekennzeichnet ist der Versuch dadurch, dass die subjektive Seite voll erfüllt ist. Also hier spricht man auch vom vollen Tatentschluss des Täters oder der Täterin. Aber auf objektiver Ebene ein Element fehlt. Also entweder der Erfolg oder zum Beispiel die Kausalität liegt nicht vor. Deshalb beginnt man bei der Versuchsprüfung auch immer mit der subjektiven Tatseite. Wir prüfen also als nächstes die Strafbarkeit des Bernd wegen des Ausholens zu einem Kinnhaken. Die Handlung ist ja die gleiche, gemäß § 15 und 83 Absatz 1 StGB. Hier ist ganz wichtig, in der Überschrift nicht nur § 15 StGB zu nennen, weil so dann quasi nicht ersichtlich wäre in Bezug auf welchen Tatbestand der Versuch geprüft wird, sondern eben auch das jeweilige Delikt anzuführen. Wie schon gesagt, beginnen wir bei der Versuchsprüfung mit dem subjektiven Tatbestand. Zu prüfen ist, ob der Täter mit vollem Tatentschluss gehandelt hat. Das heißt, hier muss der Täter auch Vorsatz auf eine leichte Körperverletzung haben. Und das ist hier der Fall. Also der Bernd beabsichtigt, dem Alex einen Kinnhaken zu verpassen. Bei diesem Vorhaben ist eigentlich anzunehmen, dass er es zumindest ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, Alex eine leichte Körperverletzung zuzufügen. Das heißt, er hat auf jeden Fall Vollendungsvorsatz. Als nächstes ist zu prüfen, ob der Tatentschluss auch nach außen getreten ist. Auf objektiver Ebene muss der Täter nämlich eine Versuchshandlung setzen, wobei nicht jede Handlung in Frage kommt. Es muss eine Ausführungshandlung oder eine der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung sein. Wann eine Ausführungshandlung vorliegt, das hängt von der Art des Delikts ab, weil wenn es sich um einen Tatbestand mit einer genauen Handlungsbeschreibung handelt, das wäre zum Beispiel beim Diebstahl der Fall mit dem Wegnehmen, dann ist die Ausführungshandlung die Handlung, die dieser Handlungsbeschreibung zumindest teilweise auch entspricht. Bei Erfolgsverursachungsdelikten, wie jetzt zum Beispiel bei § 83 StGB, wo jede sozial inadäquat gefährliche Handlung, die den Erfolg verursacht, auch als Tathandlung in Frage kommt, da ist Ausführungshandlung immer die letzte Handlung, mit der der Tatbestand erfüllt werden kann. Schwieriger zu bestimmen ist zum Teil die der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung, die auch ausführungsnahe Handlung genannt wird. Hier wird vor allem darauf abgestellt, ob eine örtliche und zeitliche Nähe zur Tatausführung besteht. Als Hilfskriterien kann man auch sich zusätzlich überlegen, ob der Täter schon die Hemmschwelle zur Tatausführung überschritten hat, sodass er zu sich sagt, jetzt mache ich's, beziehungsweise ob eine aktionsmäßige Nähe vorliegt. Die wird dann angenommen, wenn sich der Täter oder die Täterin schon in einer auffälligen Situation befindet und deshalb eigentlich keine Überlegungsfristen mehr hat. In unserem Fall holt der Bernd jetzt zu einem Kinnhaken aus. Er befindet sich damit schon, also sowohl in einer zeitlichen als auch örtlichen Nähe zur geplanten Tatausführung. Und auch die Hemmschwelle ist jedenfalls überschritten. Im nächsten Moment würde er nämlich zuschlagen. Damit hat er seinen Tatentschluss auf jeden Fall ausreichend betätigt. Es liegt also eine der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung vor. Man könnte sogar überlegen, ob vielleicht schon eine Ausführungshandlung gesetzt wird. Das müsste aber eben die letzte Handlung sein, die zum Erfolg führt. Wenn man jetzt sagen würde, das Ausholen und Zuschlagen ist eigentlich eine Bewegung, die man auch nicht unterteilen kann, dann könnte man unter Umständen auch schon die Ausführungshandlung bejahen. Wenn man aber sagt, das Zuschlagen ist schon zu trennen von dem Ausholen, dann liegt bloß eine ausführungsnahe Handlung vor. Ja, Tauglichkeitsprobleme haben wir in dem Fall eigentlich keine, deswegen wäre da jetzt nicht weiter darauf einzugehen.
Vielleicht ganz kurz noch einmal, ich fasse es zusammen oder hebe das jetzt noch einmal auf eine gesetzliche Ebene. Strafbarkeit des Versuchs finden Sie in § 15, der ist ja die ganze Zeit jetzt vorgekommen. Und woraus hat Jana das jetzt alle abgeleitet, ihre Elemente einer Versuchsstrafbarkeit? Erstens einmal heißt, die Strafdrohungen gegen vorsätzliches Handeln gelten eben nicht nur für die vollendete Tat, sondern auch für den Versuch und für jede Beteiligung an einem fremden Versuch. Und dann in der Definition, die Tat ist versucht, erstens, sobald der Täter seinen Entschluss gefasst hat, sie auszuführen. Also erstens brauchen wir den Entschluss. Das ist sozusagen die erste Prüfung, die man macht. Das ist im Wesentlichen der Vorsatz. Der gesamte Tatbildvorsatz muss sozusagen vorhanden sein. Man braucht erstens einen Beschluss. Zweitens, eine durch der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung. Also man braucht subjektiv einen Tatentschluss, einen auf Vollendung gerichteten Tatentschluss und zweitens eben diese unmittelbar vorangehende Handlung. Und bei der unmittelbar vorangehenden Handlung ist natürlich ein Größenschluss, dass eine Ausführungshandlung, also eine Handlung, die bereits in eine Ausführung übergeht, erst recht bereits versucht ist. Also man könnte hier auch hineinlesen, ab einer ausführungsnahen Handlung, also ab einer der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung. Also das Besorgen einer Waffe wäre jetzt zum Beispiel nicht unmittelbar vorausgehend, aber sehr wohl das Ausholen zum Schlag. Und hier sind die Grenzen wahrscheinlich fließend und es geht eben darum, ab wann kann man jetzt sagen, es ist bereits eine Ausführungshandlung. Möglicherweise ist das Heben des Arms in die Luft noch eine ausführungsnahe Handlung, aber das geht sofort in die Ausführungshandlung über mit dem nach vor schnellen der Faust ins Gesicht des anderen. Das ist das eine, ist jetzt noch einmal die Norm genau aufgesplittet. Und das andere ist, die Rede war von Tauglichkeit des Versuchs. Sie wissen, nach 15 Absatz 3 ist ein sogenannter absolut untauglicher Versuch, also ein Versuch, der auf keinen Fall in den Erfolg münden könnte, ist straflos in Österreich. Bitte prüfen Sie die Tauglichkeit eines Versuchs immer nur dann, wenn Sie einen Anlass dazu haben, zu zweifeln, dass diese Tat auch Erfolgschancen gehabt hätte. In so einem Fall, wie uns jetzt vorliegt, jemand holt zum Schlag aus und wird an dem Schlag dann gebremst. Es ist keine Rede von Untauglichkeit dieses Versuchs. Der ist volle Wäsche tauglich. Und damit steht es überhaupt nicht an, dass Sie auf 15.3 irgendwie eingehen. Also ersparen Sie sich die Schreibkilometer bei 15 Absatz 3, wenn so ein eindeutiger leicht auch zum Erfolg oder auch schwer zum Erfolg führende Versuch vorliegt, auch wenn dieser Versuch nicht zum Erfolg gekommen ist. Das macht nichts. Also die Untauglichkeit, die absolute Untauglichkeit, die zu Straflosigkeit führt, die ist in den seltensten Fällen gegeben.
Ja, und als nächsten Schritt könnte man noch die Rechtswidrigkeit und Schuld prüfen, aber die sind hier auch unproblematisch. Außerdem liegen auch keine Strafausschließungs- oder Strafaufhebungsgründe vor. Das heißt, wir kommen zum Ergebnis, der Bernd ist strafbar wegen der versuchten Körperverletzung gemäß § 15 83 Absatz 1 StGB.
Ja, also wenn wir jetzt den Bernd geprüft haben und hier zu einer Strafbarkeit gekommen sind, dann würden wir uns als nächstes jetzt den Alex anschauen, damit aber diese Folge jetzt nicht sie zu lang von ihren weihnachtlichen Aktivitäten abhält, werden wir hier mal kurz einen Punkt machen und dann den Alex uns in einer nächsten Folge anschauen und da dann den genau prüfen und auch auf die Rechtfertigung genauer dann Bezug nehmen.
Ja, weil wir haben nämlich gerade gemerkt, dass wir schon zu lange gesprochen haben. Mir bleibt daher, mich zu verabschieden. Es wird also noch vor Weihnachten die zweite Folge zu diesem Fall kommen. Das haben wir jetzt soeben entschieden. Mir bleibt daher jetzt nur noch, mich mit dem Ausblick auf diese Fortsetzung unseres Falles zu verabschieden. Kommen Sie gut durch die nächste Zeit.
Danke auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank und tschüss.